Ja, wir wollen uns heute mit einem Wort beschäftigen aus Lukas 7. Lukas 7, ab Vers 36 bis 50. Die Überschrift lautet: Jesu Salbung durch eine Sünderin. Lukas 7, 36, wer nachlesen möchte. Ich lese nach der Elberfelder. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in das Haus des Pharisäers zu Tische liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sagte: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere nur 50. Da sie beide nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Simon, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, spricht er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, wie es üblich ist. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die mit ihm zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist denn dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Ja, diese Begegnung mit der Sünderin, wenn man das liest, wühlt einen irgendwie ja auf. Man muss Stellung nehmen. Ja, so schlimm sind wir natürlich nicht, ne? Also das ist eine Sünderin, das ist eine Prostituierte, nicht? Wir natürlich sind ja viel besser. Wir haben ja nicht solche schmutzigen Gedanken und Sünden, nein. Aber sobald wir so denken, sind wir schon auf der Seite des Pharisäer, nicht? Wer ohne Schuld ist, sagte Jesus, werfe den ersten Stein. Und Gott sagt: Alle sind verdorben. Alle sind Sünder und brauchen die Vergebung und die Gnade. 1. Mose 8, 21, da sagt Gott zu Noah nach der Sintflut: Das menschliche Herz, der Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das heißt, der innere Wesenskern des Menschen ist durch die Sünde völlig verdorben. Das Böse, das satanisch Böse, ist in die gute menschliche Natur eingedrungen. Wir können gar nicht mehr anders als sündigen und bedürfen der Errettung. Statt Weiterentwicklung im Paradies hat Gott nach dem Sündenfall einen Rettungsplan, einen Heilsplan ersonnen. Das ist wichtig. Damals baute Noah dem Herrn ein Altar und Noah, heißt es, fand Gnade. Ist schön, wenn man so eine Bibel liest. Also mir geht das Herz immer auf, wenn ich lese, gerade hier im 1. Buch Mose, dass Gott beschließt, die Menschen zu vernichten, weil ihr Sinn und Trachten böse ist. dann macht Gott wieder Ausnahme. Gott macht immer Ausnahmen. Jesus macht auch Ausnahmen. Dass er Ausnahmen macht, ist die Regel. Noah aber fand Gnade. Wunderbar. Ja, Gott ist also ein Rettergott, ein Heilandgott. Und er hat sich unserer erbarmt, indem er Jesus zu uns gesandt hat. Jetzt zu dieser Begegnung. Da müssen wir Stellung nehmen. Eine Sünderin, eine Prostituierte, eine, die fürs Geld macht, eine, die Stadt bekannt ist, mit der man sie ja nicht sehen lässt, da macht man einen weiten Bogen drum. Vielleicht war die Frau nicht immer so. Simon stellt sich immer nicht die Frage, was hat sie denn so aus der Bahn geworfen? Wieso ist sie so geworden, wie sie ist? Und die nächste Frage wäre doch, wie können wir ihr helfen? Wie kann sie ein neues, ein besseres Leben beginnen? Das sind ja die Fragen. In der Geschichte und in der Historie und auch in der Musik, in der Literatur wird Prostitution immer romantisiert. Mädchen immer Ladus und in vielen Musicals, die wir so kennen, nicht? Da wird das immer so ein bisschen, ja, verspaßt. Es ist aber nicht zum Spaßen. Ist eine sehr starke Erniedrigung. Sich prostituieren, das kommt aus dem Französischen, das heißt, vorn hinstellen, bloßstellen, ist sehr erniedrigend. Es bleibt nicht ohne seelische Folgen. Der Gesetzgeber hat zum Beispiel Rot-Grün in Berlin, haben 2001 ein liberales Prostitutionsgesetz auf den Weg gebracht und man hat versucht zu sagen, also Prostitution ist ein Beruf wie jeder andere auch. Die Grünen hat am liebsten einen Ausbildungsberuf daraus gemacht und sie sollen Steuern zahlen und ja auch Gesundheitsvorsorge. Und was ist raus geworden? Deutschland ist zum Mekka der Prostitution geworden. Man hat der Prostitution den Makel genommen. Es wird also nicht mehr die Nase gerümpft, sondern es wird als scheinbar etwas ganz Normales angesehen. Das ist also, wenn Politik sich in Moral einmischt. Jesus ist hier von dem Pharisäer Simon eingeladen worden. Jesus ist neu und die Pharisäer und Schriftgelehrten beargwöhnen ihn. Was ist das für einer, dieser Wanderprediger? Der tut ja Wunder. Der bricht alle Konversationen, die hat Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, mit dem sozialen Abschaum. Mit denen geben wir uns ja nicht ab. Wir verkehren nur in unseren Kreisen. Zuweilen sagt man das auch von der Politik, sie verkehren nur in ihren Kreisen. Und wenn sie essen gehen, 5-Sterne-Restaurant natürlich. Und man verkehrt nur in ihren Ausschüssen und da, wo man zu Hause ist. Man ist abgehoben, man weiß mal gar nicht mehr, wie es den kleinen Leuten geht, den Rentnern, den Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Sie wissen gar nicht, dass der kleine Mann mit dem Geld rumkommen muss, bis zum Letzten. Und dass das Geld knapp werden kann und die Mieten teuer sind und die Lebenshaltungskosten auch teuer. Es geht nicht allen so wirtschaftlich so gut. Und die Pharisäer lebten ebenso, abgehoben in einer Blase. Sie hat mit dem gemeinen Volk nichts zu tun. Zu unserem besseren Verständnis muss man sagen, Israel damals war gespalten. Es war ja ein besetztes Land. Die Römer herrschten. Und die Vasallen, König Herodes, der lebte herrlich und in Freuden. Ein Fest jagte das anderen. Und da waren dann die geistliche Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. Das war die geistliche Elite, die lebte nur im Alten Testament. Und das Volk, das war das ungebildete Volk, das dumme Volk. Da schaute man mit Verachtung zu. Man kann auch nachlesen, Johannes 6, bei den Blindgeborenen, nicht? Mit welcher Verachtung man mit dem geheilten Blindgeborenen dann redet. Also, der Pharisäer und die Schriftgelehrten lebten in einer Blase und wussten gar nicht, wie es den Leuten so geht. Und Simon fasst sich ein Herz und sagt, ich muss doch diesen Jesus mal einladen. So im Gespräch, beim guten Essen, beim Austausch lernt man sich erkennen. Machen wir ja vielfach auch, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, so im Betrieb, Nachbarn, dann laden wir zum Grillen ein oder gehen mit dem Essen und dann hat man Zeit, man redet miteinander, man lernt sich kennen, so seine Lieblingshobbys und seine Angewohnheiten, Urlaub etc. Hier der Pharisäer Simon lädt Jesus ein und Jesus kommt auch zu ihm hin und wir müssen so zum besseren Verständnis wissen, man hat sich eingeladen, man lag zu Tische auf Polstern, man stützte sich mit dem linken Arm ab, mit dem rechten Arm war dann ganz niedrige Tische, dann kamen die Diener, haben Speisen und Getränke gebracht und man lag dann, hat die Füße nach hinten ausgestreckt und die Häuser waren in der Regel offen. Zum Hof hin waren Säulenhallen. Es hatte also praktisch jeder Zugang. Und die Leute sollten auch sehen, wie gut es den Pharisäern und Schriftgelehrten geht, nicht? Wie wunderbar sie leben. Und wenn sie dann in ihrer Wohnung gingen und gebetet haben, sollten das auch jeder sehen. Natürlich, nicht? Wie fromm sie sind. Das ist ganz wichtig. Also Jesus ist eingeladen, sie liegen zu Tische und die Speisen und Getränke kommen. Und plötzlich heißt es da, und siehe, da passiert was. Wer kommt denn da rein? Eine ganz stadtbekannte Prostituierte. Ach, was für ein Skandal. Simon wagt gar nicht, die Frau anzusehen. Später sagt ja Jesus, Simon, siehst du diese Frau? Er hat ganz weggeguckt. Ach, er wollte sich doch damit nicht infizieren, mit dieser Person. So abgehoben ist man umgegangen miteinander. Jesus hat keine Berührungsängste. Die Frau kommt herein und dann geschieht etwas. Die Frau fängt an zu weinen. In der ganzen Begegnung fällt uns auf, die Frau spricht kein einziges Wort. Aber was sie sagt, sind unausgesprochene Worte. Das ist die lauteste Predigt ohne Worte. Und die gehen zu Herzen. Aber der Reihe nach. Die Frau kommt von hinten an Jesu Füße, benetzt sie mit ihren Tränen und trocknet sie mit ihren Haaren. Es scheint wohl so zu sein, dass Jesus sie vorher schon gekannt hatte, dass er sie zurechtgebracht hatte, dass sie Vergebung erlangt hatte. Denn das heißt ja, als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer Simon zu Gast war, dann nutzte sie die Gelegenheit zu einer Begegnung, um ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Ja, auch wenn die anderen die Nase rümpfen, sie zeigt ihre Dankbarkeit Jesus gegenüber. Und das Verhalten Jesu sehen wir auch, er gibt der Frau ihre Würde zurück. Auch Johannes 4, die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Der Jesus ist keiner, der Softis ist, also der Fünfe gerade sein lässt, sondern er ist schon eindeutig, aber er hat Taktgefühl, auch bei der Frau am Jakobsbrunnen. Er sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, bring doch deinen Mann her. Da sagt sie, ich habe keinen Mann. Sagt Jesus, richtig, du hast recht geantwortet. Und den du hast, jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und du hast 5 Männer gehabt. Ja, er hält ihr ihre Vergehung vor. Aber mit Takt, mit Einfühlungsvermögen. Hier können wir voraussetzen, dass diese Frau Frieden gefunden hat. Ihr Herz ist tief getroffen von dem, was Jesus an ihr getan hat. Und ich habe mich so beim Vorbereiten gedacht, sind wir auch getroffen und noch betroffen, was Jesus an dir und mir getan hat, dass er alle deine Schuld vergeben hat. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und die größte Wohltat ist, dass Jesus dir deine Schuld vergeben hat. Alle Schuld. Auch an die du gar nicht wagst zu denken. Auch an die Schuld in Taten, in Worten, in Gedanken, in deiner Fantasien. Alles das hat Jesus dir vergeben. Wo bringen wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck? Das Herz dieser Frau ist tief getroffen. Das Lichtstrahl des Evangeliums hat sie getroffen. Und wenn wir uns im Lichtstrahl des Evangeliums hinstellen, dann macht das Evangelium unsere Herzen bloß. Aber es ist ein helfendes, ein heilendes, ein zurechtbringendes Licht. Es ist ein gnädigliches Licht. Ein helfendes Licht, ein liebevolles Licht. Ihr Herz ist voller Dankbarkeit und sie kommt nicht mit leeren Händen. Vielleicht hat sie sich daran erinnert, was im zweiten Buch Mose steht. Du sollst nicht leer erscheinen vor deinem Herrn, wenn du ihn anbetest. Dreimal sollen ja die Israeliten nach Jerusalem pilgern und dann vor dem Herrn ein Opfer bringen. Und sie sollen nicht mit leeren Händen kommen. Also, diese Frau hat große Dankbarkeit für empfangene Vergebung. Es herrscht eine peinliche Stille, eine betretene Stille. Kennt ihr das? Wenn man auf eine Veranstaltung ist und plötzlich passiert was und das war gar nicht eingeplant, dann entsteht plötzlich eine peinliche Stille. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, nicht? Alles ist peinlich. Und hier auch bei dieser Frau, nicht, die von hinten kommt und Jesu Füße berührt, weint und mit den Haaren trocknet und das Salböl ausschüttet und die Füße einreibt damit und das ganze Haus ist erfüllt von diesem Duft. Man kann sich diesem Duft gar nicht entziehen. Ihr Lieben, das ist Anbetung. Anbetung in seiner schönsten Form. Das ganze Haus ist mit dem Gebet, mit dem stillen Gebet dieser Frau erfüllt. Fragen wir uns doch mal. Beten wir auch so anhaltend, dass unser ganzes Haus, unser inneres Haus, unsere Seele, unser Herz erfüllt ist mit Anbetung, mit dem Staunen über das, was Gott in Christus an mir getan hat, mir, dem allerelendsten Sünder, sagt Paulus auch von sich. Und was hat er gewirkt durch die Gnade? Er ist der Allergeringste. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Pharisäer haben sich selbst erhöht, deshalb werden sie erniedrigt. Peinliche Stille. Keine Silbe kommt über den Lippen dieser Frau. Bemerkenswert. Eine Predigt ohne Worte. Sie redet für sich. Ihr Herz schreit in Liebe und Dankbarkeit und ihr Weinen, ihr Lieben, und das Füßewaschen ist ihr Dienst, ein Zeichen der persönlichen Erniedrigung. Jesus hat später auch die Füße der Jünger gewaschen. Das ist ein ganz niedriger Dienst. In Wiedenest ist ja eine Bibelschule, ein Ausbildungszentrum für Missionare. Und da wurde mal ein indischer Missionar ausgebildet, der kam von den Brahmanen, das ist in Indien die führende Klasse. Und er hatte Jesus angenommen und wollte Missionar werden, war in Wiedenest und hat nun verschiedene Stufen durchlaufen an der Bibelschule. Unter anderem eines Tages musste er in die Waschküche gehen und dann Wäsche waschen. Tja, er als Brahmane der führenden Schicht in Indien, ich soll Wäsche waschen. Wisst ihr, wer in Indien Wäsche wäscht? Das waren der niedrigste Dienst. Das waren Sklaven, die das gemacht haben. Am Fluss haben die Wäsche gewaschen. Und ich soll das tun? Er hat sich durchgerungen um Jesu Willen, hat er später erzählt. Aber das war bei ihm so der Punkt, wo er fast gescheitert wäre. Das ist der innere Stolz. Ich bin doch was. Ich bin doch was. Nein, Jesus hat ihn auch dazu geführt, diesen, Anführungsstriche, niedrigen Dienst in der Waschküche durchzuführen. Jesus hat auch die Füße der Jünger gewaschen und hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Jetzt schauen wir mal zu dem Simon, dem Gastgeber. Er wacht gar nicht, diese Frau anzusehen. Ach, das ist ja unter aller Würde, dieser Stadt bekannt.
Simon, woher kennst du denn die Frau?
Ach so, Fragen wollen wir nicht beantworten.
Und die anderen Pharisäer, woher kennen die denn die Frau?
Wollen wir auch nicht beantworten.
Wisst ihr, es ist das Widersprüchliche. Ich sag das mal, für uns Männer. Der Mann verachtet die Prostitution und die Prostituierte und gleichzeitig besucht er sie. In Anführungsstrichen. Ja, das ist das Widersprüchliche. Mal generell in der Gesellschaft. Und Simon gehörte wohl auch dazu. Und die anderen auch. Wir wissen es nicht, aber wir können es zwischen den Zeilen lesen. Und Jesus offenbart hier seinen Hochmut.
Lukas 18, Vers 9. Da wird uns berichtet, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst vor Gott und sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber und für ungerechte Ehebrecher oder wie dieser Zöllner und Sünder. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich sag mal mit meinen Worten, lieber Gott, du kannst doch ganz zufrieden sein mit mir, nicht? Ich bin doch ein toller Hecht. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte im Tempel gar nicht seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seiner Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, ich sage euch, dieser Zöllner und Sünder ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, was dachte sich denn der Simon? Simon, in welcher Blase lebst du denn? Hast du dir mal Gedanken gemacht, warum diese Frau so unter die Räder gekommen ist? Machen wir uns mal Gedanken, wenn wir Menschen begegnen, auch in unserer Nachbarschaft, wenn wir berufstätig sind, in der Familie, die nicht so geworden sind, wie wir uns das vorstellen. Aus dem Nachbardorf war mal ein Bekannter, dessen Nachbar starb, ein junger Mann. Und dann sagt er, schad nix, der hat sowieso nichts getaucht. Da frage ich mich, wie kann man zu solch einer Äußerung sagen? Wie herzlos. Der hat nichts getaucht. Tauchst du denn etwas? Bist du denn besser als der? Du bist doch genauso in Sünden geboren wie jeder andere auch. Also fragen wir uns, warum ist der so geworden? Wie können wir ihm vielleicht helfen?
Vielleicht können wir eine Handreichung machen, weil er keinen Ausbildungsplatz bekommt, weil er ein bisschen linkisch ist, weil er sich nicht so geschickt ausdrücken kann. Wie können wir helfen? Wie kann ich dir helfen? Mach es praktisch. Simon lebt abgehoben unter seinen Kollegen. Und wir als Gläubige müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur auch unter Gläubigen uns bewegen, das ist schön und gut, ja, aber wir dürfen nicht die Bodenhaftung verlieren, dürfen nicht abgehoben sein. Wir müssen auch sehen, wie es unseren Nachbarn geht, links und rechts, unseren Arbeitskollegen. Christen sollen Salz der Erde sein. Salz ist in der Minderheit und kann doch viel bewirken. Ohne Salz ist das beste Essen fade und schmeckt nicht. Simon, du siehst nur das Vordergründige. Wir Menschen sind oft mit Vorurteilen behaftet. Ganz ehrlich, ja. Wir sehen nur das, was vor Augen ist.
Wisst ihr, ich war mal als junger Mann in Gelsenkirchen, da wurde ein Film gedreht. Ich weiß noch, das Wunder des Malachias hieß der Film. Und da wurden dann Statisten gesucht, also nur Menschen, die dann da stehen. Und ich habe mich dann auch gemeldet, ja, stellen Sie sich mal dahin. Und um was ging es da? Es ging um ein Haus, das dann der Malachias gebetet hat und das dann verschwand. Und da war eine Grube ausgehoben, das war so nach dem Krieg, so in den 50er Jahren. Oder Anfang der 60er Jahren. Und da hatte man eine Wand gebaut, eine Fassade. Von vorne sah das aus wie ein Haus, richtig mit Fenstern und dahinter Gardinen, Scheibengardinen und vorne so Steine, Klinker. Also das war ein ganz normales Haus.
Das waren Künstler, die das gemacht haben. Und da hast du eine Seite geguckt, eine Seite, das war nur eine Fassade. Hinten waren Balken, um das gestützt zu haben. Der Filmemacher brauchte nur die Aufnahmen von vorne. Und von vorne sah es aus wirklich wie ein Haus. Es war eine Fassade. Es war nicht echt. Und manche Menschen bewegen sich auch und schauen nur immer auf diese Fassade und sehen nicht, was dahinter ist. Auch in der Politik ist das manchmal so. Soll ich mal ein Beispiel sagen? Da haben die Grünen jetzt gefordert, schon länger, Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen. Hört sich erstmal gut an. Kinderrechte, natürlich, Kinder sind die Schwächsten, in die Verfassung aufzunehmen. Hört sich gut an. Ist die Fassade, nicht? Ja, schön, toll. Ja, prima. Jetzt gucken wir mal hinter der Fassade. Hinter der Fassade sieht es nämlich anders aus. Der Staat möchte dadurch Zugriff auf die Kinder haben. Er möchte deine Kinder schon früh erziehen. Dadurch, dass Kinderrechte in der Verfassung sind. In der Verfassung sind doch alle Rechte schon vertreten. Ja, ja, aber es fängt ja schon an in der Kita und in der Schule. Früh sexuelle Erziehung. Und dann werden sie infiziert mit dem Gedankengut der aktuellen Politik und nicht das, was in der Bibel steht. Man will so von hinten, so will der Staat das Erziehungsrecht der Eltern aushöhlen. Aber zunächst die Fassade, nicht? Also Kinderrechte in der Verfassung hört sich erstmal gut an. Bis man mal hinter der Fassade guckt, dann sieht, oh, immer wieder hat der Gesetzgeber versucht, Einfluss auf die Kinder auszuüben. Auch in Nazi-Deutschland war das genauso, bis hin zur Hitlerjugend. Nicht? Er will die Kinder vereinnahmen. Und am Ende werden die Kinder versklavt und verheizt, wie bei der Hitlerjugend. Also Vorsicht, wir müssen uns an die Bibel, an Gottes Wort halten. Das ist ganz wichtig. Ja. Die entscheidende Frage ist, Simon, schaust du mal hinter der Fassade? Was hat diese Frau so bewogen? Und jetzt stellt der Herr Jesus dem Simon eine Frage. Simon, ich habe dir was zu sagen. Wir merken, wie taktvoll Jesus ist. Er fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Das Verhältnis zu den Pharisäern und Schriftgelehrten ist ja noch relativ gut. Später wird es zerrüttet werden. Aber jetzt ist es noch gut. Simon, ich habe dir was zu sagen. Ja, Meister, sprich. Da sind zwei Schuldner. Einer schuldet 500 Denare, der andere nur 50. Da sie beide nicht zahlen konnten, wurden beiden die Schuld erlassen. Was meinst du nun? Wer wird am dankbarsten sein? Natürlich, sagt Simon, der dem am meisten die Schulden erlassen wurden, die 500 Denare. Richtig. Und indirekt sagt Jesus zu ihm, und damit macht er ihn zum Zeugen gegen sich selbst, Simon, du bist derjenige, der nur wenig liebt oder gar nicht liebt. Du meinst, du hast nur wenig Schuld, nämlich 50 Denare. Und diese Sünderin hat 500 Denare. Ihr ist viel vergeben, deshalb liebt sie viel. Nicht? Die ist eine Begnadigte. Aber dieser Satz darf natürlich nicht missverstanden werden. Das heißt nicht, die Liebe ist entscheidend für die Vergebung, sondern die Gnade ist entscheidend für die Vergebung und der Glaube. Simon, du hast recht geantwortet. Ihre Sünden sind vergeben. Diese Frau hat viel geliebt. Diese Frau hat geglaubt, dass ich ihre Schuld vergeben hat. Deshalb ist ihre Schuld vergeben. Schuldenerlass. Erst kommt der Schuldenerlass durch die Gnade und dann kommt die Dankbarkeit. Frage an dich. Wo darf Jesus deine Dankbarkeit sehen? Wo kannst du deine Dankbarkeit Jesus gegenüber zeigen? Vor etlichen Monaten hatte ich ein trauriges Erlebnis. Da wurde in einer Gemeinde einen Sonntagsschulhelfer gesucht. Und obwohl genügend Leute da waren, die das hätten machen können, war aber keiner bereit. Warum? Na, man muss sich ja vorbereiten, man muss das machen, das machen. Es war keiner bereit. Ist das nicht traurig? Als ich 67 zur Gemeinde nach Buhr kam, meine Frau und ich hatten geheiratet und hatten eine Wohnung in Gelsenkirchen-Buhr. Und dann sind wir auch da zur Gemeinde gegangen. Da bin ich hingegangen, weil die suchten jemanden für die Sonntagsschule. Und ich fand das schön, mit Kindern zu reden, Kindern das Evangelium zu verkünden und auch verschiedene Bastelarbeiten gemacht. Das finde ich schön, mit Kindern arbeiten. Kinder sind kleine Menschen, wunderschön. Also, ich habe heute noch Kinder, sehr, sehr gerne, haben selbst zwei Söhne und Enkelkinder. Das finde ich schön. Die Nachbarkinder von uns nebenan, die wissen auch schon, wenn die kommen mal rüber und dann reden wir miteinander, sprechen wir miteinander. Wir haben eine Katze und dann dürfen sie die Katze streicheln und ja, schön. Man hat Zugang zu den Kindern. Also, Kinder, etwas Wunderbares. Wie zeige ich meine Dankbarkeit gegenüber? Lasse ich mich gebrauchen? Jeder Dienst heute Morgen bei der Gebetsgemeinschaft hatten wir ja darüber gebetet. Jeder Dienst ist wichtig. Ob Kaffee kochen, ob Predigen, Gebet, Vorbereitung, Moderation. Jeder Dienst ist wichtig. Wo kann ich mich einbringen? Gemeinde lebt von der Vielfalt der Gaben, die Gott geschenkt hat. Manchmal haben wir auch gute Ideen und sagen, oh, wir könnten das und das in der Gemeinde machen. Vielleicht einen Kreis oder einen Musikkreis oder irgendwas bilden. Schön. Wenn Gott dir diese Idee geschenkt hat, setz sie doch um. Versuche, Menschen dafür zu gewinnen. Netzwerke zu bilden, wie man heute so schön sagt. Zu seiner Ehre. Hier der Pharisäer ist sich keiner Schuld bewusst. Er lebt in einer Blase. Gott möge uns bewahren, auch vor einer frommen Blase. Bleiben wir bodenständig. Sehen wir, wie es unseren Nachbarn geht, unserem Nächsten. Und bleiben wir dankbar. Ich komme zum Schluss. Was nehmen wir für heute mit? Wir nehmen für heute mit, du und ich sind Sünder. Wir sind jetzt, wenn du Jesus angenommen hast, begnadigte Sünder. Aber wir sind Sünder. Begnadigte Sünder. Wir stehen in einem Verhältnis zu Jesus, dass wir seine Knechte sind. Und wenn wir alles getan haben, was sollen wir dann sagen? Wir sollen sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Also wir stehen streng genommen in einem Schuldenverhältnis zu Jesus. Aber Jesus ist gnädig und barmherzig. Er ist liebevoll und er ist taktvoll. Also, ob Sünde groß oder klein, wir sind begnadigte Sünder und stehen in der Nachfolge und sollen seine Zeugen sein. Dann können wir aus diesem Beispiel lernen, dass wir unsere Dankbarkeit zeigen können, indem wir uns von Jesus gebrauchen lassen, wo er dich und mich hingestellt hat. Da bringen wir durch unseren Dienst und durch unser Engagement unsere Dankbarkeit zum Ausdruck. Und jeder Dienst ist wichtig. Auch der Gebetsdienst ist wichtig. Selbst wenn ich alt bin und kann nichts mehr tun. Wie jene Schwester, die das Missionswerk OM gegründet hat. Sie hat es gegründet durch ihre Gebete. Sie sah durch ein Fenster, sie konnte ja nicht mehr laufen, die vielen Kinder auf dem Schulhof und hat dafür gebetet, unaufhörlich gebetet. Und dann, ich weiß nicht die genaue Geschichte nicht mehr, jedenfalls haben Brüder sie besucht und dann ist durch diese Gebete, ist diese Missionswerk Operation Mobilisation weltweit entstanden. Durch Gebet. Durch Gebet geht es meiner Frau wieder gut, dass sie heute in unserer Mitte sein kann. Also auch das ist ein ganz großer Dienst. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie bringst du deine Dankbarkeit zum Ausdruck? Diese Frau hat keine Silbe gesagt, die Sünderin. Aber ihr Verhalten war eine gewaltige Predigt zur Ehre Gottes. Amen.